Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Podcast Folge 328. Heute geht's um die Breisgauer und wir nehmen auf aus Bratislava. Ich begrüße ganz herzlich Philipp Meisel.
Ich grüße zurück, habe leider keinen slowakischen Gruß mehr drauf schaffen können in den paar Stunden, die wir hier sind. Muss also so gehen.
Mit uns in der slowakischen Hauptstadt ist unser Reporter Heiko Hinrichsen und auch er ist uns heute zugeschaltet aus dem, wie ich sehe, hier Audrey Hepburn Hotelzimmer. Grüß dich, Heiko.
Hallo ihr zwei, und das einzige slowakische Wort, oder es sind zwei Wörter, die ich kenne, ist Centralna Stanica und das heißt so viel wie Zentralbahnhof.
Sehr schön, Heiko.
Wann ist man schon in Bratislava? Alle Jubeljahr mal. Bevor wir aber über das Spiel hier, das wichtige Spiel aus VfB-Sicht in der Champions League sprechen und euch ganz viele Eindrücke hier aus Bratislava mitgeben, sprechen wir natürlich über das vergangene Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. 4:0 gegen den SC Freiburg. Und ich würde sagen, bevor wir da in Medias Res gehen, lasst uns wie immer hören, wie der Trainer die Partie bewertet hat.
Wir kommen überragend gut ins Spiel. Schon bevor wir das erste Tor machen, haben wir, glaube ich, eine echt gute Abschlusschance von Nick. Dann machen wir nach dem Eckball das 1-0. Ist natürlich sehr wichtig in so einem Spiel, so reinzukommen, weil es war schon auch danach dann einfach spürbar, wie heiß die Freiburger auch waren. Haben uns da dann auch gerade am Anfang noch zu ein, zwei eher unkontrollierten Langbällen gezwungen. Haben dann ja dieses Abseitstor, das korrekterweise nicht zählt, das wir überstehen. Und dann haben wir schon richtig gut gespielt, wie ich finde, machen das zweite Tor auch nach einer Ecke. Und dann haben wir noch ein Tor gemacht, bei dem ich eigentlich sicher war, dass er drin ist oder dass er auch zählt. War dann sehr, sehr knapp kein Tor, haben danach noch weitere Chancen und macht dann. Und das war natürlich sehr wichtig, das dritte dann auch noch nach dem Elfmeter. Damit haben wir die Weichen gelegt in der ersten Halbzeit. Ich finde, eine überragende Haltung auch gezeigt, waren immer auf dem Sprung nach vorne, viel Druck entfacht und irgendwann dann auch die Kontrolle mit Ball gehabt. Da gab es wirklich nicht viel zu kritisieren. Zweite Halbzeit waren natürlich weniger Highlights und trotzdem ging es natürlich für uns darum, dann nichts mehr anbrennen zu lassen, obwohl ich dann auch erst wirklich nach dem vierten Tor fest daran geglaubt habe, dass wir das Spiel auch gewinnen. War es davor jetzt natürlich in der Rückbetrachtung so, dass wir nicht mehr viel zugelassen haben. Wir haben wieder zu null gespielt. Das ist top. Haben jetzt ein Gegentor bekommen in drei Spielen. Allgemein auch ziemlich wenig zugelassen. Und das ist immer die Basis für Siege. Und da sind wir gerade auf einem guten Weg. Und den versuchen wir weiterzugehen. Es war einfach ein gutes Spiel und für uns jetzt natürlich ein Top-Abschluss für diese englische Bundesliga-Woche. Dankeschön.
Ja, Philipp, soweit der Trainer. Und ich glaube, vieles von dem, was wir in der vergangenen Folge zusammen mit Felix besprochen haben, hat der VfB wirklich in die Tat umgesetzt. Das war ein souveränes Ding von Anfang bis Ende, oder?
Das ist richtig. Leider, in Anführungszeichen, hat die Abwehr besser performt, als ich getippt habe. Sonst hätte mein Tipp tatsächlich gepasst mit dem 4:1. Aber ist ein gutes Zeichen. Ist gut, dass da Stabilität eingekehrt ist. Man hat immer, oder muss sich immer vor Augen halten, die kommen von einem Gegentorschnitt Beginn Vorrunde von knapp 2 und haben jetzt also in den letzten 3 Spielen mal nur ein Gegentor bekommen, das ist einfach gut. Ja. Und dazu kommt, haben wir auch geschrieben, schon vor dem Spiel, es ist halt eine Stabilität auch da, wenn ein Wechsel vollzogen werden müssen. Ja. Mittelstädt raus, Henrichs rein. Alda Kiel letzte Woche noch rechts innen verteidigt, jetzt links innen gespielt und so weiter und so fort. Und das ist tut der Leistung keinen Abbruch. Allerdings muss man halt auch ein Stück weit dazu sagen, wenn du auf wiederum eine Abwehr triffst wie die der Freiburger, die halt überhaupt nicht in der Lage waren, konsequent und sauber zu verteidigen und so schnell und so einfach deine Tore machst, ist natürlich für jede Abwehr einfach so ein Spiel runterzuspielen. Da kam halt wenig, ja, aber gut.
würde sagen, vielleicht an der Stelle schöne Grüße an Christian Günther, den Kapitän der Freiburger, der sich gedacht hat, ich drehe den Spieß mal um, gewinne die Platzwahl und lasse den VfB in der ersten Hälfte auf die Cannstatter Kurve zuspielen. Das war ein kalter, würde ich mal sagen. Konnte aber auch keiner wissen. Hätte ja unter Umständen auch klappen können. Allerdings hat der VfB dann eben von Minute 1 an das Feuerwerk abgebrannt, was er oft sonst nur in der zweiten Hälfte zuletzt gemacht hat.
Die Tore Nummer 14, 15 und 16, Heiko, auf die Cannstatter Kurve von 23 insgesamt, die der VfB zu Hause erzielt hat bisher in der Saison. Das ist ein ganz schönes Indiz, würde ich mal sagen.
Ja, also ich habe das Spiel ja bei mir zu Hause angeschaut und irgendwie war das für mich auch die Überschrift Jubel vorne, Jubel hinten. Ja, also das habt ihr schon erwähnt, 4 Tore geschossen. Ich glaube auch 4 unterschiedliche Torschützen, auch wenn Demirovic möglicherweise in den Doppelpack da verwehrt wurde. Ich würde aber mit euch gern kurz auch über die Abwehr sprechen. Ja, für mich ist das so ein bisschen die Nagelprobe des Amin Aldakil gewesen. Habe ich Nabelprobe gesagt oder Nagelprobe? Ich glaube Nagelprobe.
Ich glaube auch.
Das wollte ich zumindest sagen, ja. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, warum sage ich das? Weil ich hatte so das Gefühl, dass, oder das war ja auch in der öffentlichen Diskussion, dass was auf dem Transfermarkt noch gehen könnte, was die Defensive angeht. Und dann soll ich euch beiden Experten einfach mal fragen, was glaubt ihr denn jetzt nach dem Auftritt von dem Aldakil, was passieren wird? Ob noch was passieren wird?
Mein Stand ist der, dass es bei Finkgräfe eigentlich eine Einigung gibt. Der Spieler will hierher. Ja, aber Köln hat wohl ein Angebot zurückgewiesen. Das schreiben zumindest die Kollegen aus Köln. Das ist auch schon wieder ein paar Tage her. Und im Sommer ist der junge Mann ablösefrei zu haben. Insofern glaube ich, man wartet bis zum Sommer. Hätte man Druck verspürt oder Hendricks vielleicht nicht so performt, wie er performt hat, dann wäre da vielleicht was gegangen. Ansonsten glaube ich jetzt, dass da nichts mehr passieren wird. Aber es glauben, nicht wissen, muss man immer dazu sagen.
Was aus meiner Sicht halt eben, sage ich mal, mit Blick auf die Defensive jetzt langsam interessant ist, und wir haben ja, das können wir vorwegnehmen, wir drei waren im Nachtzug von Stuttgart nach Wien unterwegs, von Sonntag auf Montag, und auch da hatten wir schon die Diskussion über die Defensive des VfB, weil ja auch, ich glaube, Heiko, von dir gab es auch einen Text rund um die Defensive nach dem 1-0 in Augsburg, wo wir uns ja alle auch zusammen nicht sicher waren, lag das jetzt an der Stärke des VfB, lag das vielleicht an der Harmlosigkeit der Augsburger? Und jetzt haben wir 2 Spieltage weiter und gegen RB Leipzig immerhin als kleines Indiz hast du nicht eine einzige Ecke zugelassen, der Sachsen. Und gegen Freiburg war es so, dass der einzige Schuss aufs Tor, der dann am Ende doch keiner war, war dieses Abseitstor in der 4. Minute. Das wird ja dann nicht als Schuss gewertet, weil es ja zurückgepfiffen wurde. Aber aufs Tor von Alexander Nübel ging nichts. Ja, wir hatten, glaube ich, einen Versuch von Merlin Röhl nach der Pause. Also die Tendenz, und die, finde ich, ist jetzt mittlerweile nach 3 Bundesligaspieltagen schon da, die wir jetzt im neuen Jahr absolviert haben. Der VfB hat sich offensichtlich vorgenommen und schafft es bis dato, den Gegner möglichst weit vom eigenen Tor fernzuhalten und sich gar nicht überhaupt in die Bredouille zu bringen. Wie beispielsweise, ich erinnere mich an das Spiel in Bremen, wo es irgendwie eine Ecke nach der anderen gab und dann irgendwann fast schon Murphy's Law klar war, dass dann einer reinfällt. Also ich weiß nicht, Heiko, nimmst du das auch so wahr, dass da offensichtlich schon was passiert ist?
Ja, also ich fange mal von hinten an, ja. Also was mir relativ zugespielt oder sonst, wo ich relativ sicher bin, sagen wir es mal so, ist, dass die an diesem Renato Vega interessiert waren vom FC Chelsea. Und zwar wollten sie den aber offensichtlich ausleihen. Das hat jetzt nicht geklappt. Und zwar geht er offenbar nach Dortmund. Das ist aber wohl auch noch nicht ganz sicher. Ich kenne jetzt nicht den jüngsten Stand. Also Fakt ist das, dass da natürlich Bedarf gesehen wurde, auch in der Innenverteidigung. Aber damals noch vor dem, das ist ja fast erst eine Woche her, vor dem Hintergrund, dass der Amin Aldakil halt man ja nicht genau wusste, möglicherweise immer noch nicht genau weiß, wie wetterfest ist er. Was wir jetzt wissen durch diese englische Woche aus meiner Sicht ist, dass der Junge einen guten Standard reinbringt. Ja, der hat ja also wirklich sich gut eingeführt, der macht was im Spielaufbau, was also jetzt sag ich mal nicht die allergrößte Stärke von Anthony Rouault ist und von Jeff Chabot vielleicht auch nicht so ganz, ohne den beiden jetzt wehtun zu wollen. Ich habe da in meinem Artikel seinerzeit geschrieben, man muss den beiden ja auch wirklich das hoch anrechnen, dass die immer die Stellung gehalten haben sozusagen. Also Aldakil ist jetzt eine neue Alternative erwachsen. Die Frage ist jetzt natürlich die, wie lange hält er das, kann der das aus? Und wenn der so weiterspielt und die Alternative bleibt in der gesamten Rückrunde, dann ist die Frage geklärt, da braucht man nichts machen. Und ich glaube, vor diesem Ding stehen sie, dass sie wohl nicht so wirklich einen haben an der Angel, der gleich weiterhilft und auch immer weniger die Not verspüren, da was zu tun. Das ist soweit meine Analyse. Und noch ganz kurz, die größte Schwäche in der Abwehr war aus meiner Sicht unter anderem eben die Spieleröffnung.
Ja, Das, denke ich, kann man auf jeden Fall so festhalten. Und jetzt, ja, finde ich so witzig, Philipp, wenn Heiko von seiner Zeit spricht, als es in einem Text darum ging. Da siehst du mal, wie schnelllebig der Fußball einfach ist. Ne?
Und ja, ist der Wahnsinn.
Wahnsinn, wir binden auch einer englischen Woche, das sind 3 Spieltage, macht der VfB einfach mal 9 Punkte, beispielsweise Borussia Dortmund 0. Jetzt der vergangene Spieltag lief aus VfB-Sicht eigentlich wirklich optimal, wenn man sich da mal die Tabelle anschaut. Leipzig lässt Punkte in Bochum. Alle anderen von Platz 5 bis 11 haben ihre Spiele verloren. Das heißt, der VfB der absolute Gewinner in dieser Tabellenregion. Und Philipp, auch da so ein Punkt. Wir hatten, glaube ich, auch in der vergangenen Woche oder in einer der vergangenen Folgen über die Standards des VfB Stuttgart gesprochen. Und siehe da, plötzlich führen 3 Ecken mehr oder weniger direkt oder indirekt zu Treffern und zur Entscheidung in dieser Partie.
Wir hatten auch darüber gesprochen, dass Ermedin Demirovic zu teuer ist. Ja, und insofern, vielleicht sollten wir das öfter machen. Ja,
Dinge, ja, das ist schon witzig, ne?
Dinge ansprechen, die dann plötzlich, oder wo dann plötzlich, ja, wir wieder belegt werden quasi mit dem nächsten Spiel. Aber das ist gut, dass es so ist.
Es hat sich also vieles von dem, was wir so ansatzweise bekrittelt haben, offensichtlich zum Guten gekehrt, ja.
Genau, so ist es.
Was damit zu tun hat, dass sich beim VfB grundsätzlich sehr vieles zum Guten gekehrt hat, ja.
Ja, das ist tatsächlich, also du kannst es ja gar nicht anders, als ihnen zu attestieren, dass sie einen sehr, sehr guten Job machen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, dass sie es, und das ist für mich eigentlich der größte Erfolg, den kann ich jetzt schon bilanzieren für diese Saison, dass sie dieses Oszillieren ihrer Entwicklungskurve vermieden haben. Ja, also wir brauchen ja nur nach Berlin gucken. Ja, übrigens auch Union habe ich gesagt, die stellen gleich sich vom Spielbetrieb ab und jetzt schlagen die Mainz. Aber gut, nein, worauf ich hinaus will, die Berliner sind jahrelang konstant nach oben geschossen, um dann halt ganz kapital einzubrechen. Ja, und jetzt kämpfen sie um den Klassenerhalt. Und beim VfB hat man einen ähnlichen Kickstart hingelegt, hat sich auf dieses Champions-League-Niveau und eine Vizemeister-Saison hoch entwickelt, aber davon runter ist man nicht mehr großartig gefallen, sondern man hält dieses Niveau, auch wenn der Tabellenplatz jetzt gerade nur eine 4 vorne zeigt und nicht die 2, aber das ist, wenn man davon weg mal geht vom Tabellenplatz und guckt sich an, wo und wie entwickelt sich der Club, entwickelt sich die Mannschaft, dann haben die da einen Schritt gemacht, nämlich sich auf einem gewissen, relativ hohen Niveau zu halten. Auch wenn es geruckelt hat zu Saisonbeginn.
Und ich meine, schaut euch mal hier die Gesamtsituation auch von uns drei an. Wir sind hier zugeschaltet, jeder aus seinem Hotelzimmer in Bratislava, weil der VfB Stuttgart Königsklasse spielt. Und weil er es, erstens, weil er es dahin geschafft hat und zweitens, weil er, wie Philipp, du gerade gesagt hast, es geschafft hat, auch die Leistung zu konservieren, jetzt auch punktetechnisch. Ich habe in der letzten Folge gesagt, das war die zweitbeste VfB-Hinrunde seit der Meistersaison. Jetzt nochmal mit dem Sieg gegen Freiburg, kannst du sogar konstatieren, nach 18 Spieltagen hat der VfB nur 2 Punkte weniger als in der Vorsaison. Und wenn du jetzt dir nochmal zu Gemüte führst, was auch Sebastian Hoeneß oft sagt, ja, die Hinrunde war okay und auch die Tatsache, dass von dem einen oder anderen Unentschieden zu viel gesprochen wurde, der VfB ist absolut im Soll und ich muss ganz ehrlich gestehen an der Stelle, ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich jetzt nochmal dahin entwickelt. Ich glaube, dass auch viele Fans und viele, die den VfB begleiten, wenn der VfB jetzt vielleicht tabellarisch irgendwie dasteht, wo sich gerade, weiß nicht, Wolfsburg oder Mainz oder Freiburg einsortieren, hätte keiner das groß kritisiert, aber der VfB bleibt konstant erfolgreich.
Und es kann ja jetzt noch besser werden in den nächsten Wochen. Ja, also wir haben jetzt hier Bratislava vor der Brust. Da kann ein Riesenerfolg erzielt werden. Dann spielen sie in Mainz. Da kann man dann ja auch nochmal klettern. Und dann ja der Pokal auch noch. Ne? Also wir den halben Koffer nach Berlin habe ich schon gepackt sozusagen. Ja? Da fahren wir wieder mit dem Nachtzug, Leute.
Eigentlich hat man jetzt schon eine Saison zu bewerten. Ja, die machen am Dienstagabend ihr 29. Saisonspiel. Ja, das muss man sich mal reintun. Das ist einfach schon ordentlich, ja. Und umso wichtiger und schöner festzuhalten ist es, dass es gerade in so einem Spezialbereich wie der Abwehr dann doch jetzt Alternativen gibt, die es dir einfach machen zu tauschen, wenn du halt mal tauschen willst. Oder rotieren, wenn du rotieren willst, ja, und das ist gut.
Wie das 28. Saisonspiel des VfB, das am vergangenen Samstag in Bad Cannstatt stattgefunden hat, auch aus Zahlen, Daten, Fakten-Sicht war, das hat uns unser Felix Mahler zusammengestellt, der aus der schwäbischen Heimat uns jetzt alles liefert zum Landesduell am vergangenen Samstag. Bitteschön.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Die Bundesliga-Daten zum 4:0 Kantersieg gegen SC Freiburg im Baden-Württemberg-Duell. Der geteilt höchste Sieg des VfB in dieser Bundesliga-Saison. 4 Tore Abstand gab es ja sonst nur gegen den BVB. Zuerst der VfB, dann der SCF gelistet. Expected Goals 2,29 zu 0,25. Der niedrigste Wert aller VfB-Gegner, also jetzt nicht nur die ersten zwei, sondern alle der ersten drei Spiele 2025 wurden die geringsten Werte nur zugelassen. Schüsse aufs Tor 7:1, auch das der geringste Wert der VfB-Gegner, das einzige Mal, dass nur ein Torschuss zugelassen wurde. Ballbesitz 55-45%, Pässe 526-382, das ist ein vergleichsweise geringer Wert beim VfB. Passquote 87-81%, Laufdistanz 112,2-111,6 km, vergleichsweise niedrige Werte, Sprints 211-213, auch das wieder vergleichsweise geringe Werte beim VfB und den VfB-Gegnern. Gewonnene Zweikämpfe 129-108, das sind wieder vergleichsweise hohe Werte auf beiden Seiten. Hoher Wert auch individuell, 24 gewonnene Zweikämpfe von Atakan Karasor, die zweitmeisten beim VfB. Ecken 4:1, wie bei Leipzig mit 0, nun bei Freiburg mit 1, es werden wenige Ecken zugelassen aktuell und bei VS 8:12. Ein paar Stories gab es natürlich auch, das erste Pflichtspieltor für Rouault im VfB-Dress. Zum ersten Mal diese Saison ist der VfB nun auf einem Champions-League-Platz nach dem Patzer von RB Leipzig in Bochum. Nach 18 Spieltagen ist man nur 2 Punkte hinter der Punktzahl aus der Rekordsaison, also der letzten. Gleich viele Punkte zu diesem Zeitpunkt wie in der Meistersaison 2006-2007 und erstmals seit der Saison 2011-2012 gewinnt der VfB alle drei Bundesligaspiele binnen 6 Tagen in einer englischen Bundesliga-Woche. Damals, 2012, war es ein 4:1 gegen Mainz, 3:1 in Augsburg und 4:1 gegen Bremen. Nun eben 1:0 in Augsburg, 2:1 gegen Leipzig und zum Abschluss das 4:0 gegen Freiburg.
Dankeschön, Felix. Ja, beeindruckende Zahlen. Und Heiko, du hast es am Anfang angesprochen. Ich glaube, als Abrundung dieses Freiburg-Blocks kann man das auch nochmal ansprechen. 4 verschiedene Torschützen beim VfB. Ja, und auch die Offensive, die sich zeigt. Angelo Stiller, der die Flanken reinschlägt. Nick Woltemade, der das Elfmeterproblem des VfB, wenn es das denn überhaupt jemals gab, beiseite geschoben hat. Der VfB zeigt sich einfach breit aufgestellt und breit auch in guter Form.
Es ist schon klasse, ja, und ich möchte auch den Trainer Hoeneß mit reinnehmen, ja, der hat seine Pferdchen, um im Bilde mal zu bleiben, ordentlich ins Laufen gekriegt, ja. Da kommt natürlich dazu, dass mit Undav und Leveling 2 aus Verletzungen dazukommen, aber sie sind jetzt alle top da, ja, mit Brun Larsen eingebracht, da habe ich ehrlich gesagt am Anfang gedacht, was wollen wir mit dem, das bin ich ganz ehrlich, ja, und bisher super performt, ja, Nick Woltemade, da habe ich mir schon immer gedacht, dass der performen wird, dass der aber so abgeht und den Ball da abschirmen kann wie ein Tentakel, ist schon da so ein Zielspieler ist, also wirklich klasse. Und da wissen wir, was wir von ihm haben. Demirovic, ich bin ein ganz großer Freund von ihm, ja. Der macht seine Tore. Ich glaube, er steht jetzt auch bei 8 Bundesliga-Treffern, hat auf jeden Fall die meisten gemacht. Und. Also, das ist wirklich eine Freude. Und da, ja, wird's für uns auch immer schwerer, dann sozusagen die richtige Aufstellung vorherzusagen, ja, bei den ganzen Variationsmöglichkeiten.
Für mich bleibt interessant zu beobachten, wie er mit den Enttäuschten jetzt in die Moderation geht. Ja.
Ja, das stimmt.
Wenn ich also sehe, dass 2 Schweizer Nationalspieler in diesem Fußballjahr noch keine Sekunde gesehen haben, dann ist das normalerweise ein potenzieller Brandherd. Ja. Jetzt sind die beiden noch keine arrivierten Spieler in ihrer Prime mit 27, 28, das sind beides junge Kerle mit, ich glaube, sind beide 22, 21, sowas, ja, Sterchio und Rieder. Aber da musst du jetzt genau hingucken als Trainer und brauchst Fingerspitzengefühl, denn die haben sich beide was anderes ausgerechnet, zumindest Sterchio nach seiner starken Rückrunde letzte Saison und auch EM gespielt und Rieder auch EM gespielt, hierher gekommen mit Ambitionen, hat vor kurzem ja noch uns in die Mikrofone diktiert, er will unbedingt hierbleiben, VfB, super, super Club und jetzt plötzlich ist er ganz außen vor. Ja.
Und da sind natürlich dann auch die beiden Spieler ein Stück weit dann auch in der Pflicht. Also ich sehe, ja, kann man beispielsweise durchaus differenziert und sollte man wahrscheinlich auch differenziert sehen. Sergio, der lange verletzt war, wirklich lange gebraucht hat, bis er in die Saison reinkommt. Fabian Rieder, der aber zu Saisonbeginn voll da war, auch gerade in den ersten Bundesligaspieltagen ordentliche Leistung gezeigt hat, viele gefährliche Standards geschlagen hat, der jetzt so ein bisschen da den Anschluss verloren hat. Aber auch da, und das ist auch dann auf der einen Seite die Kunst, auf der anderen Seite die Aufgabe auch des Trainers Sebastian Hoeneß, solche Spieler dann auch zu kitzeln. Und wer weiß, vielleicht sehen wir einen Fabian Rieder plötzlich in ganz wichtiger Rolle am Dienstagabend in Bratislava, ne? Wer weiß
es schon. Wer weiß, genau, richtig.
Also bisher hat Hoeneß das ja geschafft, da war ja immer das große Stichwort Belastungssteuerung, das dann, aber inzwischen ist es ja mehr, also inzwischen muss er, wie Philipp ja richtig sagt, da auch manch einen mal vertrösten, weil er so viele Alternativen hat. Ja, also das Thema wird interessant, dass das jetzt sich jetzt kurzfristig einen Brandherd gibt, glaube ich nicht, aus den von euch erwähnten Gründen, weil die Spieler noch jung sind und vor allen Dingen der Erfolg übertüncht dann da alles. Also um es mal ganz salopp zu formulieren, bei so einer Erfolgswelle macht so schnell keiner das Maul auf öffentlich, ja, weil er auch gar kein Gehör findet. Also der Rieder wird da schön ruhig sein, ja. Aber es stimmt ja, es war, glaube ich, gegen das Young Boys Spiel, wo er dann gesagt hat, wie wohl er sich beim VfB fühlt, ja. Und jetzt ist er so ein bisschen hinten dran und ich befürchte, dass er möglicherweise noch eine etwas länger hinten dran bleiben wird.
Wir werden das beobachten, machen jetzt aber an der Stelle, würde ich sagen, einen Punkt mit Blick auf das Freiburg-Spiel. Ich glaube, es ist alles gesagt und dann hören wir uns gleich wieder.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Unsere NLZ-News beginnen wir leider, Philipp, mit schlechten Nachrichten vom VfB 2 aus der dritten Liga.
Ja, ich hätte mir nicht den Weg jetzt gelegt, hätte ich es umgedreht und mit der schlechten geendet, aber ja, lass uns so machen. Der VfB 2 hat seinen Rückrundenstart in den Sand gesetzt, sprichwörtlich. Die Kogge aus Rostock hat den Pfotenhau geändert und
Bildsprache.
Hat die drei Punkte entführt mit drei Toren, chancenlos gewesen, die zweite Mannschaft, zumindest über sehr, sehr weite Strecken dieser Partie. Aber hilft nichts, Trübsalblasen auch nicht, weitermachen. Jetzt geht's an die Grünwalder Straße nach Giesing am Wochenende. Wenn der VfB in Mainz antritt, spielt der VfB 2 bei 1860. Ein Spiel, das in der Hinrunde deutlich und klar gewonnen werden konnte, unter anderem mit einem Traumtor von Dominik Notnagel, der deswegen
nominiert für das Tor des Jahres.
Fürs Tor des Jahres nominiert ist. Das erste Mal überhaupt, seit ich diesen Abstimmungsvoting-Wahnsinn da verfolge, dass zwei VfB-Spieler für das Tor des Jahres nominiert sind.
Der andere Silas übrigens, genau, vom letzten
mit
Spieltag.
Mit dem vierten Tor gegen Gladbach, glaube ich, ne?
Genau.
Damals. Und Notnagel war ja so ein Pressschlag eigentlich, der dann immer länger und länger und länger wurde und plötzlich hinten im Tor eingeschlagen hat. Also da braucht man gar nicht jetzt noch irgendwelche Pirouetten drehen. Mund abwischen, weitermachen, arbeiten, weitermachen. Und irgendwann kommt der Erfolg zurück, denn spielen können die Jungs und wenn sie den längeren Atem haben, dann glaube ich auch, dass ihnen der Klassenerhalt gelingt in der dritten Liga. So, ja.
Ich habe auch das Gefühl, Philipp, dass beim VfB 2 in dieser Saison, was die Ergebnisse betrifft, die große Konstante die Inkonstanz ist. Also ne, immer wenn du expect the unexpected sozusagen, immer wenn du gerade denkst, jetzt ist Aufwind, dann geht mal eins in den Sand. Oder wenn du denkst, oh, jetzt schwieriger Gegner, unangenehme Aufgabe, dann gewinnen sie plötzlich mal ein Heimspiel in Asbach gegen eine Spitzenmannschaft. Es ist irgendwie von Woche zu Woche, weißt du gar nicht, was dich da so erwarten kann.
Ja, das wird die Mannschaft auch weiter begleiten. Ja, und deswegen musst du dich versuchen, davon frei zu machen. Ja, konzentrier dich auf das Wesentliche. Das Wesentliche ist Gegnervorbereitung. Das ist Ansätze finden, wie ich dem nächsten Gegner Punkte abknüpfen kann und das versuchen umzusetzen, auf den Platz zu bringen. Fertig. Ja.
In der Halle gab's in der vergangenen Woche für die NLZ-Teams zwei zweite Plätze, ist das richtig?
Lustigerweise dachte ich auch, es wäre Halle.
Ja, es war nicht Halle.
Es waren gar keine Hallenturniere. Die haben in Odense in Dänemark gespielt, unter freiem Himmel, zwar auf Kunstrasenplätzen, aber dieses Turnier dort, ein sehr renommiertes bei Odense Bold Clubben, Odense BK, waren unter anderem IK Stockholm war dabei, aus Deutschland noch Union und ein Turnier ähnlich renommiert besetzt wie der Junior Cup auf U17 und U19 Level. Beide Mannschaften haben jeweils den zweiten Platz geholt. Ansonsten keine größeren Auffälligkeiten. Matthäus Zickers vielleicht noch kann man erwähnen, der den MVP Award gewonnen hat in den U19 Turnier, also zum wertvollsten Spieler ausgezeichnet wurde. Ja, und ansonsten haben sie jetzt mal unter der Woche frei, denn kein Youth League Spiel in Bratislava. Ja, die hatten ja nur die ersten 6 Gegner der Profis in der Champions League waren auch ihre Youth League Gegner. Und jetzt sind sie ja in dieser K.O.-Phase und da kommt der Liverpool FC vorbei am 11. Februar, 14 Uhr. Werdet ihr von uns noch jede Menge dazu hören und auch lesen, wenn es dann mal soweit ist. Und erwähnenswert vielleicht noch, dass auch die VfB-Frauen so langsam aber sicher wieder Drive aufnehmen, wenn man so möchte. Ja, Vorbereitung läuft. 1-1 gegen den FC Bayern 2. Ist jetzt auch nicht so schlecht, ja, als erste Standortbestimmung. Und ja, da bin ich wirklich gespannt, ob die anknüpfen und an diesen Wahnsinns-Flow, den die in der Vorrunde hatten, wo ja quasi, die haben ja alles weggeknallt, was sich ihnen in den Weg gestellt hat. Ja, und teilweise mit Ergebnissen wie beim Handball, so gefühlt. Ja, und das bin ich wirklich gespannt, ob die da anknüpfen können. Und dann, wenn sie das tun können, gibt's im Frühjahr eine ordentliche Feier zu feiern, nämlich den Aufstieg.
So ist es. Und auch dieses Testspiel gegen FC Bayern 2 stand ja auch so ein bisschen unter dem Zeichen, hey, wie würden wir uns denn halten mit diesen Mannschaften, die da spielen, wo wir dann hinwollen in der zweiten Liga, wo der FC Bayern 2 spielt. Und da ist ein 1-1 schon mal ein ganz, ganz ordentlicher Fingerzeig. Da dauert es noch ein bisschen, bis es dann weitergeht. Richtig, mit den Pflichtspielen werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und jetzt sprechen wir über den Nachtzug von Stuttgart nach Wien, Heiko Hinrichsen. Wie war's? Was war's für ein Erlebnis für dich? Auf einer Skala von 1 bis 100, wie unvergesslich wird dieser Trip für dich bleiben und was macht der Rücken?
Also ich kann nur sagen, the night train is the right train, würde ich sagen. Ja, nein. Ich bin ja so ein alter Europa-Traveler. Früher gibt's heute noch dieses Interrail-Ticket. Da haben mir früher meine Eltern 100 Mark in die Hand gedrückt. Das habe ich mir gekauft und bin dann mit 5 Kumpels gefahren. Ich weiß, wir haben es einmal geschafft von Sevilla bis nach Rom mit einem Brötchen. Ja, das würde ich heute nicht mehr schaffen.
Weißt du, was es heute kostet, Heiko? Ich habe erst letzte Woche geguckt.
Nee. Wie viel?
5 Tage, 700 Euro.
Wobei ich auch gehört habe, man kann sich da irgendwie bewerben. Ja, es gibt da Quoten, dass du das umsonst oder.
Ja, ja, so. Natürlich. Aber also das ist schon, da hat sich ein bisschen was getan. Ja.
Also ich sag noch kurz 2 Sätze und dann lasse ich euch weiterreden oder mitreden. Ihr wart ja schließlich auch mit dabei. Es war anders, als ich gedacht hätte. Es war härter, als ich gedacht hätte, ja. Also muss ganz ehrlich sagen, als ich in dieses Abteil reingeguckt habe, da mit diesen 6 Betten und ansonsten war da gar nichts und zwischen mittlerer Stufe und oberer Stufe waren da 30 Zentimeter Platz, da habe ich so gedacht, das kann ja fröhlich werden. Ja, aber fröhlich ist ja dann geworden und ich glaube, ja, sagt ihr mal, wie ihr es gesehen und erlebt habt.
Also vielleicht müssen wir für unsere Hörer da draußen einfach nochmal ganz kurz ausholen und sagen, wie kam das denn überhaupt zustande? Die Sache ist die, dass auch gerade Philipp und ich bei den anderen Champions League Spielen des VfB, Madrid, Turin, Belgrad, da war es so, da musst du halt umsteigen, da musst du früh los, da musst du um 6 Uhr am Flughafen Stuttgart sein, dann wirst du dann vorher, musst du dir den Wecker um spätestens 4 Uhr stellen und ich bin da nicht der Typ für, ehrlich gesagt. Wenn du natürlich solche Destinationen hast, dann geht's nicht anders, dann musst du diesen Weg einschlagen. Aber Bratislava war so ein Ding, wo wir gleich so ein Auge drauf geworfen haben und gesagt haben, Nachtzug, Wien, von Wien bis nach Bratislava ist es eine Dreiviertelstunde, wenn überhaupt, mit der Bahn, die stündlich zwischen Wien und Bratislava verkehrt. Und wir haben gesagt, komm, wir machen's. Wir hauen uns da so ein Nachtzugticket raus und gucken mal, wie das so ist. Und Heiko hat es gerade schon ein bisschen angedeutet. Vorstellung und Wirklichkeit divergierten ein bisschen, aber auch wir haben ein bisschen Schlaf bekommen, Philipp. Aber nicht nur das. Wir waren nicht die Einzigen, die sozusagen im Namen des Brustrings in diesem Zug unterwegs waren.
So sieht's aus. Da waren natürlich jede Menge VfB-Fans auch dabei, unter anderem in den Abteilen neben uns von, was war's, 18 Filztal 93, glaube ich, so hießen sie, ne?
Jawohl, 11 wackere Krieger.
So, da werdet ihr auch einen schönen Text noch lesen von Heiko vor dem Spiel rund um diese Jungs und eben unsere Anreise. Ja, und ich bin im Endeffekt, also zwei Dinge werden mir bleibend in Erinnerung bleiben, nämlich einmal die Tatsache, dass ich mich erstens und auch euch nicht verletzt habe, dabei zweimal in der Nacht rauszusteigen und aufs Klo zu kommen.
Dazu muss man wissen, Philipp war unser Top-Level-Spieler sozusagen, der lag ganz oben unterm Dach. Mittleres Regal war der Kollege Meisel auf der anderen Seite und wiederum unter Philipp im unteren, in der untersten Schublade, da habe ich geschlafen.
Ja, und das Zweite ist der angewiderte Blick von Heiko, wie er in dieses komische Apfeltaschendings reingebissen hat heute Morgen, was ein Frühstück darstellen sollte. Auch sehr, 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 sehr schön. Ja.
Aber wir können es euch sagen, es ist, wenn man das mal machen möchte, es ist ein Erlebnis, es ist durchaus eine Reise wert, das mal zu machen. Ist sicher nicht jedermanns Sache. Die einen mögen es so, die anderen so. Für uns war das jetzt echt mal eine coole Gelegenheit. Und nicht nur für uns, sondern eben auch für viele VfB-Fans, die ich kenne, welche, die schon am Freitag sogar, noch vor dem Freiburg-Spiel, genau diesen Weg angetreten sind, um dann über Wien nach Bratislava zu gelangen. Also, wir hoffen, dass nicht nur die 11 Jungs, die neben uns waren, sondern natürlich auch, dass ihr da draußen, die ihr in Bratislava seid, eine gute Anreise hattet.
Genau, also das ist tatsächlich so, dass ja nur 1200 Karten vergeben wurden, kleines Stadion. Die Karten gingen quasi komplett an Auswärtsdauerkarteninhaber und die großen Gruppen und so weiter. Da wird sehr viel in der Stadt sein, das kein Ticket hat. Umso wichtiger ist es, dass sich Dinge, die wir in Belgrad notieren mussten, nicht nochmal wiederholen. Dass man hier gemeinsam Spaß hat und gemeinsam Fußballfest feiert. Insofern. Es gibt aber auch, also das ist tatsächlich die spannende Frage, wie viel nachher wirklich drin sein werden. Ja, es gibt die Möglichkeit oder gab die Möglichkeit, sich Tickets zu besorgen. Ja, über ganz normale Wege, über Slowan, über Viagogo, über was auch immer, in neutralen Bereichen oder auch in Heimbereichen sogar. Und da bin ich dann gespannt, wie es nachher im Stadion selbst tatsächlich aussehen wird. Ja. Aber alles, was ihr wissen müsst zu diesem ganzen Thema Fans, Fantreff, Shuttlebusse, Pipapo, das hat der VfB perfekt zusammengefasst über die Fanbetreuung. Den Link kriegt ihr in den Shownotes dieser Folge. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Von mir einfach nur noch die zentrale Bitte, benehmt euch und feiert ordentlich, damit das auch ein schönes Ereignis und Erlebnis wird für alle.
So sieht's aus. Es gibt ja eine gewisse Vorgeschichte auch zwischen VfB und Slovan Bratislava. Wer da noch nicht so im Thema drin ist, kann da mal bei YouTube danach suchen. Da gab's unschöne Szenen. Philipp hat's gerade angesprochen. Wir hoffen, dass das alles in diesem Fall ruhig bleibt. Das Problem würde sich, wenn dann überhaupt, eher in der Stadt darstellen, aber nicht im Stadion. Da muss man nämlich sagen, im Vergleich zu der Partie damals in der UEFA Cup Quali, damals übrigens noch unter Christian Groß und dem Torschützen Martin Harnik, What a time to be alive. Damals fand das Spiel in Bratislava in deren Übergangsstadion statt, weil sie ihr Stadion umgebaut haben und da waren eben die Zustände nicht optimal, auch was die Blocktrennung angeht. Heute ist das niegelnagelneue Stadion in Bratislava erstens ein kleines Schmuckkästchen, das wir uns auch nachher noch anschauen werden und euch da auch Eindrücke liefern in unserem Live-Blog. Und zweitens ist aber auch die Sicherheit wirklich groß geschrieben. Also gerade der, sag ich mal, Bereich der heißblütigen Heimfans ist von dem der neutralen Zuschauer auch ordentlich getrennt und gesichert, sodass sich die Befürchtungen, wenn es die denn überhaupt gibt, nicht aufs Stadion erstrecken, sondern eher dann in der Stadt. Aber Philipp hat es gesagt, es gibt eine ausführliche Info der Fanbetreuung und auch da steht drin, es ist nicht ganz so dramatisch und gefährlich, wie es vielleicht in Belgrad war, wenn sich alle an die Regeln halten, ergo unauffällig verhalten, vielleicht nicht überall den Schal raushängen lassen und rumgrölen, sondern sich einfach die Stadt anschauen und ihr Bierchen genießen und was Gutes essen, dann wird das eigentlich eine runde Geschichte werden.
Und übrigens, wer sich noch auf den Weg macht, sollte anders als ich sich ein paar Winterstiefel einpacken, denn hier ist so eine leichte weiße Glasur über der Landschaft und ich bin hier mit meinem Björn Borg Tennis Spezial unterwegs und das ist natürlich, wir hatten heute Blitzeis, ja, und das war, als wir auf dem Weg hier zum Bus waren, ja, war das ein bisschen schwierig, sagen wir es mal.
Das sind also die Learnings, die Heiko Hinrichsen mitnimmt fürs nächste Mal. Was sind denn, Philipp, die Learnings, die der VfB Stuttgart mitnehmen kann. Und die Frage stellt sich natürlich, sie liegt quasi auf der Hand. Der VfB ist im November nach Belgrad gereist, unter ähnlichen Voraussetzungen, mit einem Sieg aus der Bundesliga im Rücken gegen einen Gegner, der bis dato 0 Punkte auf dem Konto hat, so wie jetzt auch Slovan Bratislava, der spielfrei hatte vor der Champions League-Begegnung und wo alle sagten, ja, das muss der VfB eigentlich jetzt hier eintüten und wir wissen alle, wie das Ding in Belgrad gelaufen ist. Kann der VfB aus dieser Geschichte aus Belgrad lernen? Gibt es Gemeinsamkeiten? Gibt es vielleicht Unterschiede in der Situation jetzt? Wie siehst du es?
Ich wollte eins sagen, bevor Philipp ansetzt, er war ja in Belgrad auch dabei im Gegensatz zu mir. Ich finde, dass der VfB deutlich gefestigter ist in dieser Phase der Saison als damals. Aber jetzt bitte, Philipp.
Das ist ein guter und ein wichtiger Hinweis, Heiko, denn so ist es tatsächlich. Ja. Und das ist einer der markanten Unterschiede, die es gibt zu dieser Situation damals im November. Das wird denen nicht nochmal passieren. Sich so überfahren lassen, zum einen sportlich, aber halt auch von dieser ganzen Atmosphäre, das passiert denen nicht nochmal. Ja, und der andere Unterschied ist, also Slowal ist noch länger raus, als es damals Roter Stern war. Die haben jetzt seit 4, und ich glaube das letzte Pflichtspiel am 14. Dezember gehabt. Ja, also das ist über einen Monat. Hatten ein Wintertrainingslager, waren in der Sonne, haben gegen Al-Garafa, irgendeinen Katari-Club, ein Testspiel knapp mit 2-1 gewonnen. Ansonsten ist das gegen den VfB deren Pflichtspielstart. Die Liga pausiert. Auch nächste Woche geht es gleich weiter gegen die Bayern, ja, auswärts in München. Das ist das zweite Pflichtspiel. Am Wochenende ist immer noch keine slowakische Liga. Du darfst diese Mannschaft nicht unterschätzen, dass auch bei aller Dramatik ihres Tabellenstandes in der Champions League, davon darf man sich nicht blenden lassen. Die haben gute Spiele teilweise drin gehabt, waren unangenehm, haben gegen Mailand lange Zeit ein Unentschieden gehalten. Das ist eine Mannschaft, die kann dir schon wehtun. Ja, hat da auch ein, zwei Spieler drin, die, zu denen kommen wir nachher noch, die da für prädestiniert sind. Ja, und du darfst einfach von Beginn an, ähnlich wie in der Liga zu Hause auch oder in jedem Pflichtspiel, einfach keine Kompromisse eingehen, keine Zweifel daran aufkommen lassen, wer hier heute Abend mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause geht. Ja, und dann wird's hier was.
Übrigens noch wichtig vielleicht zu erwähnen, auch an der Stelle, wenn man sich die Tabelle anschaut und man sieht Slovan Bratislava noch punktlos, genauso wie die Young Boys und RB Leipzig übrigens. Das sind die drei Mannschaften, die auch sicher raus sind, keine Chance mehr haben aufs Erreichen der Playoff-Runde. Aber dass das Spiel dann für diese Mannschaften nicht wichtig ist, das ist mitnichten so, ganz im Gegenteil. Denn man darf nicht vergessen, das ist gerade für Mannschaften aus diesen kleineren Ligen elementar, dass die UEFA wirklich ordentliche Siegprämien ausschüttet. Für Siege und auch für Remis gibt's da wirklich gutes Geld, was eben einem Verein wie Slovan Bratislava wahnsinnig viel bringt. Ne? Also tatsächlich ist es so, mit einem Sieg in der Champions League kannst du im Sommer einen Neuzugang verpflichten, ja, der dich schon weiterbringt und den Kader verstärkt. Insoweit, wer glaubt, dass Slovan Bratislava irgendwie mit weniger Motivation oder mit weniger Engagement in dieses Spiel gehen wird, der hat sich geschnitten. Das kann man jetzt schon sagen.
Das ist wohl wahr, ja. Ich habe ja vorhin auch bin mal über den Kaderwert da geflogen von denen. Ja, die haben ja, der wertvollste Spieler ist 2 Millionen. Ja, ansonsten bewegen die sich alle so im 350.000er Bereich vom Marktwert her.
Oh, wenn Heiko mit Zahlen beginnt, dann lassen wir einen mit Zahlen weitermachen. Nochmal zurück in die Heimat. Felix, bitte.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Der vorletzte Spieltag der Champions League Gruppen- bzw. Ligaphase steht an. Es geht nach Bratislava. Hier ein paar UEFA-Daten im Vergleich. Auch hier zuerst die Werte von Bratislava gelistet, danach die vom VfB. Tore 5:9, also 0,84 pro Spiel zu 1,5. Schüsse aufs Tor 12:37, also 2 pro Spiel zu 6,16 beim VfB. Angriff 158 zu 329, auch da der VfB deutlich besser. 26,3 pro Spiel bei Bratislava. Bratislava 54,83 beim VfB, Gegentore 21:12, 3,5 pro Spiel dort und beim VfB 2 pro Spiel, kein Mal zu 0 zu immerhin 1:0 beim VfB, Ballbesitz im Schnitt 39:59,34% im Schnitt, also der VfB auch da deutlich mehr, angekommene Pässe 1847 zu über 3000 beim VfB, noch interessanter pro Spiel, knapp 300 bei Bratislava, beim VfB über 500, auch das ein deutlicher Unterschied, Passquote 81-88%, Laufleistung 660 Kilometer grob zu 700, also auch da der VfB leicht mehr aufs Spiel runtergebrochen, 110-117 Kilometer pro VfB, zurückgewonnene Bälle 203-240, auch da der VfB leicht besser, gewonnene Tacklings 40-45 insgesamt in den bisherigen 6 Spieltagen sehr ausgeglichen, Karten 11 gelbe, eine rote bei Bratislava, beim VfB 8 gelbe, das kommt nah, aber eben noch keine rote Karte, Fouls 55-67, sogar der VfB also öfter gefoult worden, ist aber genau ausgeglichen quasi 78-79 mal. Kommen wir zur Bilanz und zur Historie. Erstmal Platz 35 von 36 gesamt bei Bratislava gegen Platz 26 bei den Stuttgartern. 0-7 Punkte, Bratislava damit schon bereits ausgeschieden, alle 6 Spiele verloren. Der VfB hat noch Chancen auf die Zwischenrunde, das Thema von 10-11 Punkten, die man braucht. Und da sollte man eben mit Voraussicht auf das Heimspiel gegen PSG wohl in der Slowakei gewinnen. 29-334 Millionen Euro Marktwert laut Transfermarkt.de, auch ein deutlicher Unterschied. Das letzte Aufeinandertreffen gab es in der Europa League Qualifikation 2010-2011, damals ein 1-0 Auswärtssieg in Bratislava im Hinspiel und ein 2-2 im Rückspiel in Stuttgart, damit der VfB weiter. Slovan musste sich in 4 Quali-Runden durchsetzen, um in diese Champions-League-Liga-Phase zu kommen, haben bisher 14 der 18 Ligaspiele gewonnen in 24-25, aber für Slovan ist es jetzt erst das erste Pflichtspiel im Jahr 2025, während der VfB ja schon 3 bestritten hat.
Dankeschön, Herr Mahler, und schöne Grüße aus dem Winter Wonderland Bratislava. Und jetzt kommen wir zu der Kategorie, die Philipp vorher schon angedeutet hat, die Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Es gibt da schon den einen oder anderen Spieler, der durchaus auch schon von sich hat reden lassen und den man auf jeden Fall im Blick behalten sollte.
Das ist richtig. Ich habe mir den Trainersohn geschnappt. Ja. Wladimir Weiß, einstiges europäisches Supertalent, in der Jugend von Manchester City ausgebildet worden, dann aber einfach nur zum Tingeltangelbob mutiert. Ja, also hier mal ausgeliehen, da mal gewesen, dort mal kurz was versucht. Mittlerweile ist er, glaube ich, 35, Kapitän von Slovan. Papa ist der Trainer. Und beide sind schon relativ lang da, glaube ich, seit 2021 der Papa und er schon seit 2020. Ist der Kapitän, ist aber auch so der Aggressive Leader und von denen, also der geht kaum vom Platz ohne Karton. Ja, also das ist zu notieren und ich habe ihn natürlich auch deswegen auf dem Zettel, weil er natürlich ein Hunne war. Ja. War bei diesem anderen Club aus Glasgow, ja, und hat das auch sehr schön gespielt, dieses Thema, nämlich als Slovan das erste Champions League Spiel die Saison hatte bei Celtic auswärts. Da hat er sich 90 Minuten lang einem Stahlbad ausgesetzt gesehen. Also der wurde dermaßen herbeleidigt. Ja, weil er eben auch im Vorfeld gesagt hat, ja, was, Celtic und Adi. Also hat eindeutige Kommentare per Presse abgegeben, ja, in gewisse Richtungen. Und hat es, glaube ich, immer noch nicht verwunden, dass er damals als junger Spieler von Manchester City eben bei beiden im Probetraining war. Und Celtic wollte ihn nicht. Rangers hat ihn genommen und das glaube ich, ein Stachel, der bis heute sitzt. Aber hat natürlich nichts mit dem Spiel am Abend jetzt zu tun, am Dienstagabend. Jedenfalls jemand, auf den man aufpassen muss und in, sag ich mal, in Kombination mit seinem Papa extrem viel Erfahrung auch, ja. Also der Papa hat, glaube ich, jetzt 200 Spiele für Slovan, roundabout, 201, 202, also gerade das Jubiläum erst durchschritten, wie also gecoacht und auch er hat schon 170, 100 irgendwas auf der Uhr, also das ist so, dass die Familie hier in der Stadt, ja, die Fußballfamilie, die beiden.
So, ganz so viel habe ich über meinen Mann nicht zu erzählen, aber ich habe mich für den Torwart entschieden. Dominik Takac heißt der Mann, ist 26 Jahre alt und ist Neuzugang bei Slovan, war früher bei dem weltberühmten Club Spartak Trnava.
Wer kennt sie nicht, ja?
Wer kennt sie nicht,
ja. Sind auch ein paar Mal Meister geworden. Also, in den vergangenen 10, 15 Jahren, ja.
Siehst du mal. Und ich glaube einmal sogar mit meinem Takac im Tor, ja. Der ist nämlich 2018 Meister geworden,
möglicherweise. Da gab es mal eine Zeit, da hat Slovan wirklich nicht, mittlerweile sind sie wieder Serienmeister, aber da gab es eine Zeit, Spartak Trnava und MSK Žilina waren so die großen Konkurrenten in der Slowakei.
Das ist richtig.
Ja. Erstklassiger Kenner. Ja, das. Also ich mache weiter mit meinem Takac. Der kam also am Anfang dieser Saison hierher und hat 21 Gegentore fressen müssen in der Champions League bislang. Ich hoffe, es werden dann am morgigen Dienstag noch ein paar mehr. Und er ist, also ich habe ihn mal beobachtet, habe auch ein paar Videos angeschaut. Das ist ein Mann, der noch nicht ganz stabil ist. Der macht ein paar Fehler, das könnte man ausnutzen, gerade bei hohen Bällen. Aber er ist in der Slowakei der kommende Mann. Er ist auch schon nominiert gewesen für Länderspieleinsätze, hat aber noch nicht gespielt. Bisher ist Martin Dubravka, das ist der Goalie von Newcastle United, der ist bisher die unumstrittene Nummer 1, hat auch bei der Euro gespielt, alle Spiele. Aber Takac ist ihm auf den Fersen und mit 26, der Dubravka ist, glaube 35 oder zumindest dick in den 30ern, gehört dem Mann wahrscheinlich die Zukunft. Also guckt ihm mal auf die Finger, was er da so treibt morgen.
Absolut. Und gut, dass du auch den Schwenk zur Euro nochmal gemacht hast, Heiko, weil wer sich daran erinnert, wie die Slowaken da performt haben, das war stark. Ihnen hat de facto eine Minute gefehlt, um im Achtelfinale die Engländer rauszuhauen. Und das wäre alles andere als unverdient gewesen, bis dann irgendwie Bellingham zum Fallrückzieher angesetzt hat. Das ist eine sehr stabile Mannschaft gewesen und so stabil stellt sich Slovan Bratislava eigentlich auch da. Eigentlich, sage ich, weil Heiko hat es gerade angesprochen, schon über 20 Gegentore in der Champions League. Und auch da muss man dann natürlich einordnend sagen, eine Mannschaft, die im Celtic Park richtig schön einen eingeschenkt bekommt und eine Mannschaft, die zu Hause gegen vielleicht das schlechteste und unkonstanteste Dinamo Zagreb der letzten 20 Jahre 1-4 verliert. So, die haben wirklich schon auch Punkte liegen lassen in der Champions League. Und teilweise, ja, sie hatten knappe Spiele wie gegen Milan, sie haben aber auch gegen Mannschaften, die eigentlich auf Augenhöhe sein sollten, wirklich richtig aufs Dach bekommen. Und wenn du es als VfB eben nicht schaffst, dann hier auch zu punkten, dann hast du es vermutlich auch nicht verdient. So einfach ist es dann.
Wir kriegen ja übrigens den deutschen Südgipfel jetzt scheibchenweise serviert. Ja, zuerst VfB und dann geht's zum FC Bayern. Da wird Herr Takac dann wahrscheinlich noch ein Gegentor hinnehmen müssen.
Ich habe mir noch einen Spieler rausgesucht, bei dem Nomen Omen ist. Werde ich euch gleich erzählen, warum. Der Kollege heißt David Strelec, ist Stürmer und ist einer derjenigen, die noch den höchsten Marktwert haben. Wenn man sich da so ein bisschen die Zahlen anschaut, Takac Torwart ist da recht weit oben dabei. Und David Strelec ist einer, der auch im Millionenbereich zumindest ist und nicht im Tausenderbereich. Einer, der durchaus treffen kann, der ein Näschen hat, auf den man aufpassen muss, gerade nach Standards. Da gilt für den VfB wieder das, was in den vergangenen Spielen galt. Möglichst wenig Standards zulassen, möglichst das Spiel auf einem hohen Niveau halten, den Ball zirkulieren lassen, dann kommst du gar nicht erst in die Bredouille. David Strelec hat aber irgendwie auch den Namen bei sich im Programm als Stürmer, denn er ist so ein bisschen, was den Isländern der Siegtorson ist, das ist den Slowaken der Strelec, denn wenn ich euch sage, was das auf Deutsch übersetzt heißt, Strelec ist der Schütze. Dann kann man auch schnell einen Torschützen daraus machen. Und dass der junge Stürmer geworden ist, ich glaube, das musste so kommen.
Jetzt wird's ja fast schon philosophisch, du. Mann, Mann, Mann.
Ja.
Kollege Pavlic in Höchstform.
So, bevor ich hier weiter philosophiere und in Namenexegese betreibe, hätte ich gerne Tipps von euch an der Stelle.
Ich nehme ein solides 0-3.
Ja, ich nenne mein Ergebnis aus VfB-Sicht und sage 3-1.
Ich sage, es wird ein 2-0 für den VfB. Ich hoffe auf das nächste 2-0-Spiel und auf einen souveränen, möglichst ruhigen Abend ohne Hexenkessel. Philipp, du hast noch den Finger gehoben, du hattest doch was.
Ich habe den Finger gehoben, weil ich noch eine kleine Quizfrage für euch habe. Ihr wisst ja, am Freitag gibt's das, den 24. in Saarlach, das erste Mein VfB-Pub-Quiz in Kooperation mit dem VfB Stuttgart selbst. Eine Veranstaltung bei einem Fanclub dort. Wir hatten vorhin schon das Hinspiel. Damals 2010, 2011 gegen Slowan thematisiert. Martin Harnik, der Schütze, 1-0 Sieg VfB. Wie ging das Rückspiel aus und wer waren die Torschützen?
Das Rückspiel ging 2-2 aus. Das weiß ich, weil ich da im Stadion war. Und das hat dem VfB dann gereicht nach dem 1-0 Hinspielsieg. Und die Torschützen waren, ich meine, es war ein Distanzschuss von Gentner. Und Timo Gebhardt, weiß ich nicht.
Heiko?
Also ich muss staunen, ja, ich muss ja immer schon in meinem Hirn kramen, um mir zu überlegen, wer vor 4 Spielen die Tore beim VfB geschossen hat. Also ich bin raus, aber Trainer war glaube Christian Groß, oder? Oder nicht mehr oder doch?
Richtig.
Der Christian hat alles richtig bis auf die Reihenfolge der Torschützen. Ach. Das war erst Gebhardt und dann Gentner, der das 2-2 gemacht hat in der 64. Minute und das hat tatsächlich gereicht, ja.
Und da muss man auch dazu sagen, dass lange stand es dann 1-2, ich erinnere mich dran, das war nämlich in der Zeit, in der die Cannstatter der Kurve abgerissen war. Und da stand man dann in der Gegengerade sozusagen. Und
Unterrang unter Türkheimer und so. Ja.
Genau. Und es stand lange 1-2 und damals gab es ja noch die Auswärtstorregel. Also 1-2 hätte Slovan gereicht zum Weiterkommen. Der VfB musste unbedingt ein Tor schießen und das hat dann...
Der heutige Sportdirektor erledigt. Ja.
Wunderbar. Ansonsten noch vielleicht Finalblick aufs Personal ist natürlich der Chronistenpflicht halber zu erwähnen, dass es eben Spieler gibt, die nicht gemeldet sind für die Königsklasse, die also nicht dabei sein können, wie ein Nick Woltemade, wie auch ein Jakob Brünn-Larsen, der natürlich erst im Winter verpflichtet wurde und dementsprechend auch keine Option ist.
Ramon Hendricks nicht vergessen.
Ja, der nämlich zuletzt auch lange und viel auf dem Platz stand. Ich glaube, dass sich auch unter anderem deswegen so die Aufstellung gegen die Freiburger übrigens dargestellt hat, wie sie sich dargestellt hat. Ne?
Natürlich, ist doch klar. Also Mittelstädt hätte auch spielen können am Samstag, aber der wird halt morgen Abend spielen. Ja, und Lemeling wird rechts beginnen, gehe ich fest von aus. Also da ist schon ein bisschen Bewegung wieder drin. Aber wie wir ja eingangs dieser Sendung uns alle drei einig waren, eine gewisse Leistungskonstanz ist festzustellen und ich meine, schau dir einfach mal die Wechsel an der letzten beiden Partien, die Hoeneß vornehmen konnte. Wen du da von der Bank bringen kannst dann, egal wie du deine Startelf zusammengebaut hast, das ist natürlich das hat ja in sich schon eine Aussage. Wenn ich da plötzlich Leute reinbringe vom Schlage, Führig, Demirovic, Undav, wie auch immer, ja, das ist schon gut und das wird den Ausschlag geben. Die werden das ziehen, dieses Spiel, ja. Und dann kommt es auf ein Endspiel wahrscheinlich raus nächste Woche zu Hause gegen Paris.
Leistungskonstanz hat er Philipp ins Spiel gebracht, das Wort. Und ich glaube, Leistungskonstanz hat auch Heiko Hinrichsen heute bewiesen, der nach längerer Zeit wieder mal bei uns im Podcast war. Große Freude, Heiko. Danke dir.
Stabiles Comeback, ja.
Stabil. Ich sage zum Abschied auf gut Slowakisch Dovidenia, was so viel heißt wie auf Wiedersehen. Aber wir sehen uns ja bald wieder.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer natürlich die Tatsache, dass ihr alles bei uns rund um dieses Spiel verfolgen könnt und dass ihr nach der Partie schon am Mittwoch die neue Folge von uns hören werdet, wo wir dann eben diese Partie bei Slovan Bratislava auseinanderklamüsern werden. Bis Mittwoch.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.